Wir, die wir im digitalen Zeitalter leben und Netzwerken posten, twittern, smalltalken, simsen, blocken, mailen, permanent online sind, wir senden dauernd Botschaften aus. Doch nehmen wir unsererseits Botschaften wahr, empfangen wir also, hören wir überhaupt noch richtig zu? Wie hat sich unser Zuhören verändert? Darüber spreche ich mit der Zuhörforscherin Margarete Imhof. Frau Imhof, wie hat sich denn unser Zuhören in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Hören wir heute weniger zu als früher?
Oh, das ist eine sehr spannende und sehr schwierige Frage. Hören wir weniger zu? Mir wäre wohler, wenn wir uns darauf einigen könnten, wir hören anders zu. Also weniger hören wir sicherlich nicht zu, denn letztlich wird ja diese ganze Menge an Informationen, die durch die Netze gehen, ja schon auch irgendwo, die fallen ja irgendwo auf den Boden. Das sieht man ja auch an diesen Influencern. Die können ja auch manchmal sehr viel dummes Zeug erzählen. Das verbreitet sich schneller als irgendwelche anderen wichtigeren Informationen möglicherweise. Wir hören, glaube ich, anders zu. Und ich denke, es ist sozusagen die Intensität, mit der wir uns mit den Inhalten beschäftigen, oder auch die Dauer. Die Dinge, die wir hören, die hören sich vielleicht im Vergleich zu von vor 10 oder 20 Jahren an eher wie Schnipsel. Man hört vielleicht 1,5 Minuten zu, dann weiß man Bescheid, in Anführungszeichen. Aber man setzt sich nicht mehr sozusagen mit dieser Konzentration hin und versucht vielleicht mitzudenken, durchzudenken, was bedeuten die Worte, was bedeutet die Wortwahl, was steckt vielleicht noch dahinter. Wir sind vielleicht schneller fertig mit dem Zuhören. Die Aufmerksamkeitsspanne ist möglicherweise kürzer. Also darauf würde ich mich einlassen, also dass das sich geändert hat.
Vor allem die Dauer, die Konzentration, wie lange wir heute bereit sind zuzuhören. Das ist das.
Ja, aber auch die eigenständige Intensität. Also, dass man wirklich auch mal genauer hinhört, dass man eben versucht, unter die Oberfläche zu dringen. Also beides, die Intensität und die Dauer.
Was macht das mit einer Gesellschaft, in der viele reden und wenige nur kurz vielleicht zuhören?
Naja, das erhöht halt den Druck auf diejenigen, die reden, in noch kürzerer Zeit ihren Einfluss geltend zu machen und eben zackig die Buzzwords rauszuhauen, sodass man dann sein Statement gemacht hat, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jemand auch den übernächsten Satz noch hört. Das heißt, wir haben Leute, die sehr geschult sind und sehr gut sind, mit ein paar richtig gesetzten Worten sozusagen sich da zu inszenieren. Also das ist das. Wir haben eine Gesellschaft, die dazu neigt, da kann man ja auch mal kritisch in die Medien gucken, die dazu neigt, irgendwelchen laut ausgerufenen Überschriften hinterher zu laufen. Heute dieser, morgen jener. Das funktioniert schon ganz gut. Und dadurch kommt auch so eine Unruhe da rein. Manche sagen auch Hysterie, aber lassen wir mal das ganz große Fass zu und sagen einfach Unruhe. Ja, wir wenden uns quasi jeden Tag irgendeinen anderen lauthals in die Welt geschrienen Schlagzeile zu.
Bevor wir genauer aufdröseln, Frau Imhof, warum Zuhören so schwierig oder schrägstrich anders geworden ist, vielleicht noch mal ein kleiner Exkurs in die Biologie. Mhm. Hören lernen wir automatisch. Das können wir schon im Mutterleib, ja, da hören wir die Stimme der Mutter, da hören wir aber auch natürlich Geräusche im Körper, aber auch die Umwelt. Aber das Zuhören, das müssen wir lernen. Wann geschieht das?
Also das Hören ist sozusagen ein Sinnesorgan, dass wenn alles läuft, wie es laufen soll und das Ohr intakt ist, die zugehörigen Nerven intakt sind. Wir brauchen das Hören als Orientierungssinn, ganz klar. Das ist ja immer ein Signal für Gefahr, wenn es hinter einem knackt oder wenn irgendwie was Gefahr im Anzug ist. Jedoch lernen wir auch schon im Mutterleib den nächsten Schritt, nämlich dieses sehr viel differenzierte Unterscheiden von bestimmten Intonationsformen, von Lauten, von Sprachen. Also das geht auch schon sehr, sehr früh los. Kinder können kaum, dass sie auf der Welt sind, also innerhalb der ersten 4 Wochen, systematisch schon unterscheiden, ob eine Person sie in ihrer Muttersprache anspricht oder in einer anderen Sprache. Also man könnte ja meinen, die sind ja jetzt frisch auf der Welt, können noch nicht viel sagen. Essen, schlafen ist ungefähr so die Hauptbeschäftigung. Und jemand kommt zu so einem Kind und sagt was Nettes auf Französisch. Und dann reagieren die Kinder schon anders.
Das ist faszinierend.
Ja, das ist total faszinierend. Die schreien schon anders. Also es gibt akustische Analysen von Schreien. Einfach nur, wenn Kinder aus Hunger schreien, dass die Intonationsbögen in diesem Babyschreien bei Kindern französischer Muttersprache der französischen Intonation folgen und bei Kindern deutscher Muttersprache einem anderen Rhythmus folgen. Also das ist schon sehr früh, dass die Erfahrung von der Umwelt etwas mit dem macht, wie wir die akustische Umwelt wahrnehmen.
Wahnsinn. Unsere Ohren sind ja immer auf, aber trotzdem schaffen wir es ja zu filtern. Wie funktioniert das?
Wir schaffen ganz tolle Sachen mit den offenen Ohren. Da meint man ja immer, da geht alles sozusagen objektiv rein. Da kann man nichts übersehen, weil es gibt ja nur diesen einen Weg. Man kann sehr viel übersehen. Also einerseits ist ja das Hören sehr, sehr grundlegend. Und wir analysieren ja das, was wir hören, schon auf einer sehr basalen Ebene. Also es ist so, dass die Information, die man durch das gesprochene Wort bekommt, nicht erst rational in der Großhirnrinde verarbeitet wird, sondern es ist schon sehr, sehr basal. Da hat einer noch gar kein Wort fertig gesprochen. Dann wissen wir schon, ist das ein Mann, ist das eine Frau, ist der jung, ist der alt, ist der gut drauf, hat der schlechte Laune, gute Laune. Also aus den ersten Millisekunden nehmen wir schon solche grundlegenden Informationen raus. Und diese Informationen, die verbinden wir automatisch mit unserer Vorerfahrung. Da kommen natürlich die ganzen Einstellungen, die man diesen Menschen oder dieser Situation gegenüber hat, auch mit hoch. Und schon sortiert man aus. Und da kann es sein, dass man ganze Worte überhört, dass man einen Tonfall interpretiert, Klammer auf, überinterpretiert, Klammer zu, dass man Dinge nicht mehr hört, weil man bestimmte Schlüsselworte gehört hat, die einem besonders gut gefallen oder die einen besonders aufregen oder die einen besonders traurig machen oder halt irgendwie so Knopfwörter sind, die dann bei einem was auslösen. Und man hört den Rest buchstäblich nicht mehr. Wir können die akustische Umgebung richtig gut sortieren. Und das ist ja auch wichtig. Wenn wir nicht die akustische Umgebung sortieren könnten, mit Hilfe unserer vielfältigen Sortiermechanismen im Gehirn, dann könnten wir uns ja zum Beispiel nie in einem öffentlichen Café unterhalten. Dann würde man ja nie hören, was einem jemand im Bus erzählt, weil da sind ja immer so viele Geräusche gleichzeitig. Wenn wir da nicht sortieren könnten, wären wir ja sozusagen wirklich unfähig zu kommunizieren, wenn wir nicht in einem schallgeschützten Studio säßen.
Wir haben eben die Gesellschaft angesprochen und es gibt immer mehr Menschen, deren Ohren krank sind oder deren Gehör krank ist. Überbelastungen wie Hörsturz, wenn man gar nichts mehr hört, oder Tinnitus, wenn man Geräusche hört. Was sagt das aus, dass diese Dinge immer mehr werden?
Diese Dinge, da bin ich jetzt nicht so ganz bewandert mit diesen Pathologien oder mit diesen Herausforderungen. Es ist ja dann auch manchmal gar nicht so schwarz-weiß. Also Tinnitus geht ja auch von bis. Das ist ja nicht ein Entweder-Oder. Die Hörschäden, die direkten Schäden am Ohr und an den akustischen Erstverarbeitern, sage ich mal, an der Cochlea und so, die sind häufig darauf zurückzuführen, dass Menschen zu häufig zu laute Umgebungen aufsuchen. Also das kann man relativ gut nachweisen. Also wenn Menschen in die Disco gehen und sich da einer unglaublichen Lärmkulisse aussetzen, wenn man deren Haarzellen, die in der Cochlea für die akustische Wahrnehmung zuständig sind, am Morgen danach anguckt, die sind alle flach. Die sind alle platt. Also die sind mechanisch einfach platt. Dann ist es eben so, wenn man das oft genug macht, dann stehen diese Haarzellen halt auch nicht mehr wieder auf. Und dann bleiben die platt. Das heißt, die Fähigkeit, akustische Signale zu differenzieren, Lautstärke zu differenzieren, Nuancen zu hören, die entfällt nach und nach. Ich meine, diese Haarzellen geben sowieso nach und nach ihre Flexibilität auf. Wir nennen das Altwerden. Das ist eben auch
normaler Prozess.
Das ist eine Erscheinung, die eben mit anderen Dingen, die so im Laufe des Lebens schlupriger werden, einfach auch mitkommen. Jedoch ist das tatsächlich durch diese Lärmumgebung, der man sich dann aussetzt, oft noch wirklich also beschleunigt. Und das können Kopfhörer sein, die schlecht eingestellt sind und zu laut sind. Das können regelmäßige Disco-Besuche sein. Das können Arbeitsbedingungen sein. Also nicht umsonst setzen Menschen, die am Flughafen arbeiten oder mit Presslufthämmern, immer sollten zumindest vom Arbeitsschutz her Kopfhörer aufsetzen. Aber das können auch andere Sachen sein. So genervte Dinge, wenn man in einem Großraumbüro arbeitet, das schlecht akustisch ausgestattet ist. Oder auch Klassenräume, die schlecht akustisch ausgestattet sind. Also wenn man da mal durch die Klassenräume ginge mit dem Blick eines Akustikers und mal ausmisst, also wie gut oder wie schlecht die sind, dann wird man feststellen, dass auch viel von dem, was wir heute vielleicht Lernschwierigkeiten nennen oder Aufmerksamkeitsdefizit nennen, dem geschuldet ist, dass man in diesen Räumen einfach gar nicht gut hören kann.
Interessanter Aspekt. Zurück zum eigentlichen Zuhören. Sie hatten vorhin gesagt, dass die Dauer sich sehr verändert hat und die Intensität. Warum ist das so? Ist es Bequemlichkeit heute? Ist es diese akustische Überforderung bei allem, was auf uns einprasselt? Was ist das genau, das diese Veränderung herbeigeführt hat?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Woher kommt das? Ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass wir heute eine unbedingt aufregendere akustische Umgebung haben als früher. Wenn ich mir eine mittelalterliche Stadt mit ihrem Krach vorstelle, war die bestimmt nicht viel leiser als das, was wir heute haben. Also da weiß ich immer nicht so. Ich denke, der Hauptpunkt ist der, dass Zuhören Zeit kostet. Man kann alle möglichen Dinge beschleunigen, man kann Texte schneller verkürzen, dann kann man sie schneller lesen, man kann Bilder schneller durchlaufen lassen, dann ist auch eine Message irgendwie nochmal verkürzt und bunter, dann macht man es dafür ein bisschen, ja, schneidet schneller, aber zuhören geht halt nur in Echtzeit. Und das ist wahrscheinlich das Problem, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir auch sozusagen uns zurücknehmen. Zuhören heißt ja auch, dass ich nicht nach der ersten Assoziation, die ich aus einem Gesprächsanfang bekomme, schon zur Lösung stürze oder zur Interpretation stürze, meine Ansichten, meinen berühmten Senf dazu gebe, sondern dass ich wirklich erstmal schaue, was steckt denn dahinter, was will mir die Person wirklich sagen, ist schon alles gesagt, muss ich vielleicht nochmal nachfragen, dass wir noch an den Punkt kommen, über den es wirklich geht, um welche Emotionen geht es hier. Und das erfordert erstens Übung, die wir nicht haben. Also wenn man in die Schullehrpläne guckt, dann wird Zuhören nicht gelehrt. Schreiben wird gelehrt, Rechtschreiben wird gelehrt, Aufsatzschreiben wird gelehrt, Sprechen ein bisschen und Zuhören, da stehen immer nur diese Sonntagssätze drin. Ne? Also wir hören einander zu und machen das auch respektvoll, fertig.
Ende die Klassenregeln.
Ja, genau, Ende der Durchsage. Aber wie man das macht, wann man das lernt, wie oft man das üben muss, bis man es kann, da finden Sie nichts.
Wie oft muss man es denn üben?
Ja, täglich. Also nein, tatsächlich, also Zuhören ist etwas, was man immer wieder üben muss, weil ja auch Zuhören in verschiedenen Situationen Verschiedenes bedeutet, weil es ja unterschiedliche Dinge bedeutet, ob ich jetzt einem Kind zuhöre, das versucht mir zu erklären, was es gerade nicht versteht, mit den Worten des Unverständnisses versucht einfach zu erklären, was es wissen will, ob ich jemandem zuhöre, der mir gerade von einer persönlichen Problematik erzählt oder ob ich jemandem zuhöre, der sich bei mir um eine Stelle bewirbt und den ich im Vorstellungsinterview versuche, so ein bisschen einzuschätzen. Also zuhören ist ja nicht immer dasselbe. Oder wenn ich versuche, am Ende sogar noch einem Politiker zuzuhören, um herauszukriegen, was er mir eigentlich sagen will oder ob er was sagen will.
Hören Männer anders zu als Frauen? Also ist das geschlechtsspezifisch?
Nein, also das war einer der Punkte, bei denen ich tatsächlich, als ich angefangen habe mit Zuhören, mich zu beschäftigen, auch von der Forschung zu beschäftigen, wo ich mich zuerst draufgestürzt habe. Ja? Weil das ja immer so ein Satz ist, ja? Also Männer können nicht zuhören, Frauen können das. Und dann dachte ich, okay, das muss doch rauszubringen sein, ob das stimmt. Und ich habe mehrere Studien gemacht und immer wieder die Geschlechtsunterschiede mit erfasst und ob das jetzt Zuhören war im Sinne von, ich höre zu, um etwas zu lernen oder ich höre zu, um jemandem zu helfen oder ich höre zu, um, was weiß ich, mich mit Musik zu beschäftigen. Also was auch immer, welche Facette von Zuhören ich auch immer angefasst habe. Es gab Unterschiede zwischen Menschen, ja, aber die waren nie auf diese Geschlechterstereotype zurückzuführen. Mhm. Es gab mal eine schöne Studie, die war richtig gut. Da hatte jemand tatsächlich eine EEG-Studie gemacht zum Zuhören und hat Männer und Frauen das EEG abgemessen, während sie einer Freundin zugehört haben.
Das EEG misst die Gehirnströme.
Das EEG misst die Gehirnströme, genau. Und dann hat man eben geguckt, was passiert da im Gehirn, wie aktiv ist das Gehirn, wenn die zuhören. Und das war sozusagen eine relativ belanglose Zuhörsituation sogar. Da hat jemand anders, sollte über einen Urlaub erzählen und die Versuchspersonen mussten da zuhören. Und dann hat man festgestellt, bei den Frauen, beim EEG, da war echt was los. Also das war, da war richtig, also Action im Gehirn. Und bei den Männern war so ein bisschen so hier und ein bisschen hier und da was aufgeploppt. Und also relativ wenig. Und dann hatte man gesagt, ja, jetzt wissen wir das, ne? Also Frauen da, ne, die sind beteiligt, da ist was los. Und dann hat man aber die Daten weiter analysiert und hat es mit anderen Studien in Verbindung gebracht. Und da hat man dann gefunden, dass es ein sehr sicherer Befund der Gehirnforschung ist, dass das Gehirn immer dann besonders aktiv ist, wenn es Dinge tun muss, die es nicht gut kann.
Ach ja.
ja, klar. Und Dinge, die Routine sind, Dinge, die es gut kann. Das Gehirn ist ja sehr ökonomisch. Ne? Das verbrennt nicht einfach Energie, sondern das ist wirklich sehr ökonomisch. Und Dinge, die routiniert laufen können, die werden möglichst sparsam eben bearbeitet, weil man ja nie weiß, was als nächstes kommt. Also das ist eigentlich eine relativ stabile Erkenntnis in der Hirnforschung. Und damit war dieses wunderschöne Ergebnis, dass Frauen so aktiv sind beim Zuhören, ne, schon wieder in die andere Richtung gedreht. Also ich glaube, da zu suchen ist aussichtslos. Ich würde eher suchen, wenn es um Unterschiede geht, um eine gewisse Haltung, sich selbst gegenüber. Wie wichtig nehme ich mich? Wie wichtig ist es, dass ich die ganze Zeit rede? Was vergebe ich mir, wenn ich mal in einfach sein nur zuhöre? Es ist auch eine Offenheit gegenüber Menschen. Bin ich sozusagen offen, neugierig genug? Also Neugier jetzt in einem positiven Sinne, also nicht im Sinne von, ich stecke meine Nase überall rein, sondern ne, will ich wirklich wissen, bin ich interessiert an den anderen Menschen? Da ist der größere Unterschied. Und das können Männer und das können auch Frauen oder eben nicht.
Gibt es Lebensphasen, in denen wir mehr zuhören als den anderen? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ja, also Kinder hören sehr, sehr gerne zu. Das kann ja jeder testen, wenn er mal versucht, Kindern was zu erzählen. Ja, da sitzen die immer so da und gucken halt mit großen Augen an. Kinder hören sehr gerne zu, die lernen auch richtig viel vom Zuhören. Aber nicht unbedingt nur das, was man sagt, sondern gerade eben das, was man nicht sagt oder die Zwischentöne. Älteren Menschen fällt es schwer zuzuhören. Das mag daran liegen, dass das eigene Hörvermögen tatsächlich sinkt, beziehungsweise dass auch, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, die verlieren wir auch mit dem Alter etwas. Ja, da geht es mehr so um die Bestandsaufnahme, da geht es mehr so um die eigene Lebensgeschichte, die man immer wieder erzählt, um diese Selbstvergewisserung. Also ich meine das jetzt beim besten Willen nicht diskriminierend, aber es ist so eine andere Phase. Man ist eher so in der Phase, in der man mitteilt.
Welche Rolle spielt die nonverbale Kommunikation beim Zuhören?
Ganz große. Ganz große. Das meint man immer gar nicht. Aber die nonverbale Kommunikation, also alles, was man mitteilt ohne Worte, das bestimmt eigentlich den Inhalt der Worte auch. Also in weiten Teilen. Das geht schon damit los, wie die Stimme sich anhört. Also Stimmen haben ganz, ganz starke Effekte. Also wenn eine Stimme als angenehm wahrgenommen wird, dann wird auch die Person und das, was sie sagt, für glaubwürdiger gehalten. Dann ist diese Person sofort sympathischer. Dann geht man sofort ganz anders auf diese Person zu. Das nonverbale Verhalten, also das ist Stimme, Augenkontakt. Also es gibt ja Kulturen zum Beispiel, die bestehen auf Augenkontakt. Also da lernt man von klein an, dass man sich da anschaut. Und es gibt Kulturen, die bestehen eben nicht auf Augenkontakt. Und wenn da zum Beispiel zwei zusammenkommen aus unterschiedlichen Kulturen, die verstehen sich überhaupt nicht. Die gehen mit riesengroßen Missverständnissen auseinander. Das wird für unhöflich gehalten, für ungehörig. Das muss man gar nicht so unbedingt formulieren. Das ist dann eher so ein Gefühl, dass da so bleibt. Aber es entsteht eine Abneigung, Misstrauen bis hin zu Konflikten. Also die Körpersprache kann ganz, ganz viel machen. Also und da ist vor allem eben die Stimme wichtig, der Blickkontakt wichtig, aber auch die Gestik. Also da gibt es ja auch große Unterschiede, also zwischen Personen, aber auch ganz speziell zwischen Kulturen. Wie viel Gestik muss denn bei so einem Gespräch dabei sein? Und da gibt es ja Kulturen, wenn man da einfach nur redet und die Handbewegung nicht dazu machen kann, ist man irgendwie komisch. Das geht dann nicht.
Was macht das mit dem Einzelnen? Wir hatten vorhin die Gesellschaft im Blick, aber was macht das mit dem Einzelnen, dem nicht zugehört wird?
Also wenn man die Erfahrung macht, dass einem jemand zuhört, ist es eine ganz, ganz tiefe Erfahrung. Und wenn man niemanden hat, der einem zuhört, dann fühlt man sich ganz schnell sehr einsam. Und den Effekt kann jeder ja für sich mal erzeugen. Hören Sie mal irgendjemand zu, den Sie gar nicht kennen. Der geht beseelt von Ihnen weg. Der hält Sie für den tollsten Menschen auf dem Planeten. Also das geht wirklich tief. Das gibt einem das Gefühl, eingebunden zu sein. Das Gefühl, gehört worden zu sein, ist ganz, ganz zentral. Und das berührt einen wirklich sehr tief. Und manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass Menschen sich auch gut fühlen, wenn sie was erzählen und der andere hört zu und sie merken erst später, dass der andere eigentlich eine Maschine war. Aber einfach das Gefühl, da hat mir jemand zugehört, ist erstmal ganz, ganz wichtig für die eigene Selbstvergewisserung.
Aber dann die Enttäuschung.
Ja gut, das sollte man nicht, also um Himmels Willen. Deswegen ist dann dieser Abbruch umso größer. Aber allein dieses Gefühl, dass mir jemand seine Zeit gibt, dass ich jetzt mal mich hier ausbreiten darf, dass ich den Raum habe, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit der Mainzer Psychologie-Professorin Margarete Imhof. Frau Imhof, Sie sind 1958 in Erbach im Odenwald geboren, haben in Aschaffenburg Abitur gemacht und dann Psychologie und Anglistik studiert. Warum diese Fächerkombination? Was hat Sie daran gereizt?
Das war eigentlich sehr, sehr zielorientiert, diese Fächerkombination. Ich wollte in meinen jungen Jahren Lehrerin werden, also eigentlich nichts anderes als Lehrerin. Ich hatte ein großes Vorbild und das war mein Traum.
Wer war Ihr Vorbild?
Das war mein Großvater, das war mein Opa, genau. Ah. Ja. Der war Lehrer und das war irgendwie cool. Nein, und das war von Anfang an meine Vorstellung. Und dann war aber irgendwie die Frage, was man da so macht, das ganze Leben lang, den Kindern Englisch und Französisch beibringen, was mein ursprünglicher Plan war. Und dann dachte ich, vielleicht gibt's noch was anderes dazu. Und dann gab es damals kurzzeitig die Möglichkeit in Bayern Psychologie neben einem Lehramt zu studieren. Und dann wäre das Ziel gewesen, zum Teil Lehrerin zu sein und zum Teil Schulpsychologin. Und das fand ich mega spannend, weil ich dann dachte, das ist doch eine schöne Aussicht, wenn man einerseits mit Kindern und Jugendlichen im Unterricht arbeitet, aber dann auch eben noch die psychologische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen an der Schule hat. Also das hat mich sehr gereizt und deswegen dachte ich, ich probiere das mal. Und das hat dann auch sehr, sehr gut geklappt. Das hat sich sehr schön kombiniert, auch wenn es im ersten Blick ein bisschen eine komische Kombination ist.
Aber Sie haben dann auch ganz klassisch Referendariat gemacht, Sie haben an mehreren Gymnasien gearbeitet und sind dann aber doch in die Wissenschaft, haben dann promoviert, haben habilitiert und sind ja seit 2008 in Mainz an der Uni. Ja. Warum dann doch weg von der Schule und in die Wissenschaft?
Das hat einen sehr banalen Grund. Ich habe mein zweites Staatsexamen 1986 gemacht und 1986 gab es einen Einstellungsstopp für Lehrkräfte. Ja, und da war einfach so, ja, sie kriegen keine Stelle. Ja, und dann war das Alternativangebot, was damals die Arbeitsämter für uns gemacht haben. Wir sollten auf Computer umschulen und wir sollten IT-Spezialisten werden. Und dann dachte ich, dafür habe ich weder Englisch noch Psychologie studiert, um dann IT-Spezialistin in einem Schnellkursus zu werden. Und da habe ich mich dann umgeschaut und dann hatte ich gemerkt, dass da in der Wissenschaft auch Platz ist. Also, und dann dachte ich, das ist ja noch interessanter. Und der Kontakt zur Schule war ja immer da. Ich hatte immer Schulpsychologen in der Ausbildung oder Lehrer in der Ausbildung. Und da ist man immer in den Schulen rumgefahren, hat da Lehrer betreut und mit Schulen Kooperationen gehabt. Also Schule hat mich nie losgelassen.
Sie sind seit 2008 Professorin für Psychologie in den Bildungswissenschaften an der Uni Mainz und leiten auch das Institut. Sie waren, ich habe es gerade schon angedeutet, auch an vielen Unis. Sie waren im Ausland, also Sie waren lange Zeit in den USA und haben also an vielen verschiedenen Orten geforscht und gearbeitet, sind aber jetzt seit fast 12 Jahren in Mainz. Welche Bedingungen haben Sie hier vorgefunden, dass Sie sagen, ja, Mainz ist für mich ein guter Arbeits- und Lehrort?
Naja, also ich hatte ja in Frankfurt eine vergleichbare Aufgabe, in der Lehramtsausbildung Psychologie zu unterrichten. Und in Mainz 2008 war die Situation so, dass sozusagen da dieser Teil des Studiengangs Psychologie im Lehramtsstudium neu aufzubauen war. Da gab es keine Vorlage, da gab es keine Fußstapfen, in die man hätte hineintreten müssen. Und es war sozusagen Tabula rasa. Und das fand ich schon sehr spannend, mir überlegen zu dürfen, wie baut man das jetzt auf? Wie stellt man da sich auf? Also was sind da die Inhalte, die in diese Lehramtsstudiengänge rein müssen aus der Sicht der Psychologie? Mit welchen Formen können wir das unterrichten? Und da gab es sozusagen alle Freiheit. Auch forschungsmäßig wurde da jetzt eigentlich nicht so groß viel erwartet. Also es wurde ja erwartet, dass dieser Teil des Studiengangs in die Gänge kommt und dass der gut läuft, dass es da vernünftiges Personal gibt, die die Sachen auch gut machen. Also Forschung war gar nicht so der Schwerpunkt und da war eben auch ganz viel Freiheit. Und das ist immer reizvoll, zu gucken, wie man das macht.
Wie sind Sie dann auf das Thema Zuhören gekommen?
Das habe ich schon mitgebracht. Also das Thema Zuhören, das ist mir in der Promotion begegnet. Ich hatte mich befasst mit Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitssteuerung. Und da habe ich mich in die Literatur vertieft und dabei habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr viel Forschung gibt zum Thema Aufmerksamkeitssteuerung, Aufmerksamkeitskontrolle, Aufmerksamkeitsentwicklung, auch Störung. Und alle Untersuchungen, die mit in diesem Themenkreis durchgeführt waren, sind mit visuellen Signalen durchgeführt worden. Na, da geht es um große Displays, die man im Blick haben muss. Da geht es um Karten, die man sortieren muss. Da geht es ganz, ganz viel um visuelle Aufmerksamkeit. Also ganz, ganz wenige Studien nur, bei denen auch die akustische Aufmerksamkeit dabei war. Also es gab nicht gar keine, sondern nur ganz, ganz wenige. Und dann waren diese Studien aber alle so, dass die im Prinzip nur darauf geguckt haben, inwieweit Menschen hören. Da ging es um Töne hören, Töne sortieren, Töne erkennen. Und dann dachte ich, okay, das ist ja nur hören, aber nicht zuhören. So, und auf diesem Weg gab es dann gar keine Frage mehr für mich. Da ist ein großes schwarzes Loch. Da muss was geschehen. Und dann habe ich Kontakt bekommen zu der International Listening Association. Das ist ein kleines gallisches Dorf in Amerika. Also das ist ein Verbund von interdisziplinären Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, die sich mit dem Zuhören beschäftigt haben. Und da habe ich mich mal auf eine Jahrestagung angemeldet und da war dann irgendwie der Damm gebrochen. Ne? Da kamen die vielen Anregungen, manche wissenschaftlich fundiert, manche mehr so praxisorientiert, wie auch immer. Jedenfalls viele Anregungen, tolle Menschen. Und da habe ich dann irgendwie meinen Weg gefunden und gesagt, okay, da gehe ich jetzt mal in Richtung Forschung weiter. Und das war so der Anfang. Das war die Initialzündung dann 98, genau.
Wo Sie gerade Studien angesprochen haben, Sie haben auch eine amerikanische Studie mal zitiert in einem Interview, die besagt, dass Ärzte ihren Patienten nur also unzureichend oder nicht ausführlich zuhören. Die Studie hat wohl ergeben, dass Ärzte etwa 2 Minuten Patienten von ihren Problemen erzählen lassen und dann bereits eine Diagnose stellen und dann gar nicht mehr mitkriegen, ob noch wichtige Informationen hinterherkommen. Mhm. Wie kann das sein? Sind Ärzte nicht im Zuhören geschult?
Nein, die sind nicht im Zuhören geschult. Die Ärzte sind darin geschult, die Stichworte zu hören, die Buzzwords. Und wenn ein Patient 1, 2, 3 Stichworte genannt hat in seinem ersten Bericht, dann setzt er das zusammen und dann, ne, die Ärzte sind ja sehr gut, die haben ja diese ganzen Diagnoseraster im Kopf und dann passt es zu denen und dann ist die Diagnose fest. Diese Studie, die hat auch dann davon gesprochen, dass ganz häufig die zentralen Dinge, die Patienten zu sagen haben, fallen, wenn die schon die Türklinke in der Hand haben beim Rausgehen. Und dann kommt es aber nicht mehr in diese Diagnose. Ne? Also das ist einfach, wenn Experten zuhören, wenn Experten eine klare Erwartung haben, wenn der Patient 3 Symptome nennt, dann hat er das und dann wartet der nicht mehr, bis das 4. noch kommt, was vielleicht die ganze Diagnose wieder rumdreht. Also da muss man schon sehr geschult sein und man muss schon sehr willig sein, mehr als diese knappe Zeit zu investieren. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch nicht bösartig, dass Ärzte das machen. Die haben ja auch eine ganz gute Trefferquote damit. Also bei ganz vielen Menschen reicht es ja einfach nur, die drei Hauptsymptome zu wissen und dann weiß man schon, was dem fehlt.
Wäre das was, was im Medizinstudium eingebaut werden könnte, müsste oder an den Kliniken? Da ist wahrscheinlich keine Zeit dazu.
Nein, ich denke, dass im Medizinstudium ist es möglicherweise zu früh. Also im Medizinstudium sind ja solche Kommunikationstrainings durchaus drin. Die sind sogar relativ schlau aufgebaut. Also da wird dann auch mit Planspielsimulationen und Schauspielern so Diagnoseerstellung und auch Diagnosevermittlung geübt. Ja, das machen die schon. Aber so wie ich das erlebe, ist das viel zu früh, also bis dann die jungen Leute tatsächlich in der Klinik stehen und unter dem Zeitdruck, in dem die dann arbeiten, da fällt ihnen nicht mehr ein, was sie so im dritten Semester mal gehört
ja.
haben. Also das wäre etwas, was näher ans Ende des Studiums käme und vor allem etwas, was auch im Laufe der Berufsbiografie immer wiederholt werden müsste. Denn es ist ja schon so, dass der Expertenarzt, ja, also einer mit 10 Jahren Erfahrung, auch andere Zuhörtechniken braucht, als einer, der eben frisch anfängt. Da überlässt man die Menschen halt ihrer Entwicklung. Ja. Und der eine versteht's und der andere versteht's nicht, aber es wird selten reflektiert und von daher wäre das etwas, was man tatsächlich da nochmal reinbringen müsste. Aber gut, das ist immer so eine Zeitfrage und damit auch eine Geldfrage.
Ja. Seit noch nicht allzu langer Zeit hat die Politik das Zuhören entdeckt. Die SPD muss wieder mehr zuhören, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil. Annegret Kramp-Karrenbauer ging als Generalsekretärin der CDU im vergangenen Jahr auf Zuhörtour. Und Frank-Walter Steinmeier lädt regelmäßig ein zur Kaffeetafel des Bundespräsidenten, wo Gespräche auf Augenhöhe geführt werden sollen. Wieso meinen Politiker plötzlich wieder mehr zuhören zu müssen? Vielleicht auch um ihre Parteien, die Volksparteien, die in der Krise sind, wieder erfolgreicher zu machen.
Ja, ja. Zuhören ist immer die Wunderwaffe, ne? Nein, also ich glaube, es gibt da so ein bisschen auch ein Missverständnis. Zuhören ist ja zunächst mal irgendwie offen und viele Menschen verwechseln ja dann Zuhören mit Folgen, mit Gehorchen. Wenn zwei Menschen ihre Position austauschen und dann kommen die zu einer Entscheidung und der A bleibt bei der Entscheidung, die er vorher getroffen hatte und geht nicht auf die Position von B ein und dann sagt ja B, du hast mir nicht zugehört. Der meint aber nicht, du hast mir nicht zugehört, sondern der meint, du machst nicht, was ich möchte. Ja, und wenn sich Parteien oder Politiker auf Zuhörtour begeben, dann ist da immer so ein bisschen unterschwellig dabei, ich gehe da jetzt hin, ihr sagt mir, was ihr wollt, dann schreibe ich mir das auf und dann mache ich das am Montag in so. So, ne? Dann setzen wir das um, so wie ihr mir das sagt. Und da ist natürlich Zuhören, da spielt man mit dieser doppelten Bedeutung von Zuhören.
Und das kann ja auch nicht funktionieren.
Nein, das kann nicht funktionieren, weil heute höre ich dem zu, der sagt, ja, hier, so muss es gehen und morgen höre ich einem anderen zu, der sagt, so geht's aber gar nicht und dann sitze ich ja wieder da und muss die Entscheidung treffen. Zuhörtouren wären ja dann sinnvoll, wenn man in diesen Austausch kommt, wenn das Zuhören bedeutet, dass man die Perspektiven des anderen verstehen lernt, wenn man versteht, dass diese verschiedenen Perspektiven nicht zu einer Entweder-Oder-Entscheidung führen müssen, sondern dass die in einen Kompromiss hineingearbeitet werden können, dann wäre ja das Zuhören irgendwo sinnvoll. Und soweit ich weiß, sind von diesen Initiativen, gab es gerade auch von Steinmeier, weil sie den nannten, diese Initiative mit der Zeit, wo es darum ging, Menschen mit bekanntermaßen unterschiedlichen oder sogar extrem unterschiedlichen politischen Überzeugungen zusammenzubringen. Das wären so Initiativen, von denen ich denke, ja, das taugt, wenn man sich dann auch nämlich die Zeit nimmt, erstmal die Position auszutauschen. Und so wie ich das wahrgenommen habe, es kann mich täuschen, war ja dann auch danach die Reflexion. Und was wissen wir jetzt? Was ist jetzt der Ertrag davon? Der Ertrag kann ja nicht sein, dass A und B ihre politischen Positionen dann tauschen. Aber dass man versteht, warum jemand anders denkt, dass es in Ordnung ist, dass jemand anders denkt und dass, wenn jemand anders denkt, der nicht komplett bekloppt ist. Solche Dinge, die müssten dann entstehen. Aber ob das dann bei den Zuhörtouren von einer Generalsekretärin oder von der SPD oder so. Wie das dann aussieht, weiß ich nicht. Aber wenn das quasi nur so den Ton hat, ich hole mir jetzt von euch die Ratschläge ab, wie wir jetzt Politik machen sollen.
Genau das haben sich ja Populisten auch zunutze gemacht und gesagt haben, wir hören euch zu, denn die anderen machen es ja nicht oder beziehungsweise denen seid ihr egal, die machen eh, was sie wollen, aber wir sind die, die euch zuhören.
Genau.
Also das war ja auch ein Mittel sozusagen, was wirklich Populisten benutzt haben.
Genau, und das machen die sehr gut, aber die müssen ja auch nichts machen, die können ja auch einfach nur sozusagen diese Statements wiederholen mit der entsprechenden Energie und können diese schlichten, diese einfachen Lösungen nochmal wiederholen und damit sozusagen für sich werben. Dann erkennt sich auch so der einfache Mann, dem man das abgehört hat, wieder sagt, ja, das ist auch genau, was ich auch gesagt habe am Stammtisch gestern, super, den Mann. Die Frau, die brauchen wir. Und das ist natürlich nicht zuhören. Also zuhören hat schon auch damit zu tun, dass man miteinander redet und nicht einfach nur wiederholt, was einer gesagt hat. Ne? Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Also eine Demokratie braucht Zuhören.
Ja, natürlich braucht eine Demokratie Zuhören. Eine Demokratie braucht Empathie. Eine Demokratie braucht das Verständnis für die verschiedenen Perspektiven. Ganz klar, das braucht eine Demokratie, aber eben ein Verständnis für die verschiedenen Perspektiven und ein Verständnis davon, wie man angesichts der verschiedenen Perspektiven lösungsorientiert etwas aushandelt. Das ist Zuhören. Und Zuhören heißt nicht, ich sag dir, wie es geht und dann machst du das. Wir kennen das vielleicht aus unserer Erziehung. Ne? So, wenn Eltern sagen, jetzt hör du mir mal zu, dann klang das nicht nach Aushandeln. Da hat man sich nicht die Ärmel hintergekrempelt, hat überlegt, sondern da hat man irgendwie gedacht, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, so. Also Zuhören schillert schon. Das kann schon auch was Autoritäres haben, ne?
Sie haben vorhin die nonverbale Kommunikation beim Zuhören in anderen Gesellschaften angesprochen. Wie ist denn generell, wie gehen andere Gesellschaften mit dem Zuhören um? Können wir da uns was abgucken oder lernen?
Oh, ja, ja, also da gibt es zumindest sehr, sehr große Unterschiede, wie man mit Zuhören umgeht. Also in unserer westlich geprägten Gesellschaft ist ja sozusagen das Reden definitiv das Top. Ne? Also wir sagen ja auch, da hat jemand das Sagen. Ne? Wir sagen nicht, boah, da hat jemand das Zuhören. Wir sagen, da hat jemand das Sagen und das ist was Gutes. Das wollen alle haben. Zuhörer sind irgendwie nachgeordnet, so vom Gedanken her. Das sind irgendwie so die Schwächeren. Das sind Zuhören, Hören, Horchen, Gehorchen. Das ist ja nicht umsonst eine Sprachfamilie. So, es gibt andere Gesellschaften, da ist es anders. Da sind zum Beispiel auch Gespräche meinetwegen in Verhandlungen oder in Firmen, bei Vorsitzenden, bei Managern, wenn die sich austauschen, dann sind die, die reden müssen, erstmal so die Nachgeordneten, die Tröpfe. Denn der Chef, der hat das Privileg, zuzuhören. Der hat das Privileg, erstmal die verschiedenen Positionen zu hören. Der hat das Privileg, erstmal sozusagen aufzunehmen aus verschiedenen Ecken, was zu einer Sache zu sagen ist. Und dann hat er das Privileg, sozusagen das zusammenzupuzzeln und weiterzufragen oder Lösungen zu erarbeiten, vorzuschlagen. Ja? Also da ist das Hören, das Zuhören, das Privilegierte und nicht das Reden.
Wo ist das so?
Von Japan habe ich das gehört. Wir kennen das aber auch zum Beispiel aus der Geschichte der nordamerikanischen Indianer. Die darf man auch nicht alle in so einen Topf werfen. Aber da sind ja auch diejenigen, die Chefs sind immer erstmal eher so die Leisen. Da müssen die anderen immer erstmal erzählen, was sie wissen, was sie in Erfahrung gebracht haben, was ihre Perspektive ist. Und dann verdaut man das. Auch die Frage, wie man im Gespräch mit Pausen umgeht. In Nordamerika erlebt man das ja noch mehr als hier. Ich bin ja wirklich viel in Amerika unterwegs gewesen und trotzdem überrascht es mich jedes Mal, wenn man da in einem Gespräch nur eine Millisekunde Pause lässt, dann wird das schon peinlich. Also das wird ganz schnell peinlich. Die füllen jeden zur Verfügung stehenden Raum mit Wörtern. Und es wird auch sofort erwartet, dass man irgendwie sich äußert, wenn man sozusagen dran ist. Wenn der eine fertig gesprochen hat, muss der andere da schauen, dass da keine Lücke entsteht. Es gibt auch Kulturen, in denen das geradezu als unhöflich gilt, wenn man sofort auf einen Sprecher antwortet, weil man davon ausgeht, dass man dann sozusagen das, was man gehört hat, noch gar nicht verarbeitet haben kann. So nach dem Motto, denk doch erst mal drüber nach und dann gibst du deine Antwort. Und wenn man quasi gleich mit einer Antwort reingrätscht, dann ist das eben Unverdautes oder ja, Unüberlegtes. Und da, also da ist es einfach unhöflich, keine Pause zu lassen. Also zum Beispiel kenne ich das aus Finnland. Da gehen Gespräche so immer mit so einer Lücke.
Also ich höre ein Plädoyer für die Pause,
ja,
bei Ihnen. Und mein Plädoyer dafür, das Zuhören auf mindestens die gleiche Stufe zu stellen wie das Sprechen, oder? In unseren, ja, Rankings, in, ja, unseren Rankings, die wir so haben.
Ja, dass man sich das mal klar macht, was man mit Zuhören gewinnen kann. Es gibt so einen schönen Spruch, der geht in die Richtung, dass, ich kriege ihn leider nicht mehr ganz original hin, aber irgendwie sagt er, es ist noch nie etwas Neues in ein menschliches Gehirn eingedrungen durch einen offenen Mund. Also, wenn ich immer nur spreche, dann erzähle ich ja immer nur Sachen, die ich schon weiß. Und das ist ja eigentlich, das weiß ich ja schon. Also, das ist ja schon da. Und nur durch Zuhören, das muss man sich immer klar machen, kann man was Neues erfahren. Und nur das kann spannend sein. Wobei Neues erfahren manchmal eben auch anstrengend sein kann, auch Angst machen kann, weil man vielleicht umdenken muss oder anders entscheiden muss. Neues ist nicht immer für alle interessant und spannend. Aber wenn man Neues interessant und spannend findet, dann hör mal lieber zu.
Womit wir jetzt schon so ein bisschen bei Zukunft und Perspektiven sind. In unserer digitalen Kommunikation, Sie haben vorhin mal das Wort Empathie gebraucht. Wie ist das? Ist das möglich, digitale Empathie?
An der Oberfläche ist digitale Empathie möglicherweise erkennbar. Aber wenn Empathie wirklich bedeutet, dass ich mit jemandem fühle, dass ich die Emotionen, den Zustand, die Gefühle einer Person sozusagen wahrnehme, dass ich der Person aber auch spiegle, dass ihre Emotionen Raum haben. Wenn das Empathie ist, dann geht das nur begrenzt, ohne direkten Kontakt. Denn Empathie vermittelt sich über so feine, gerade nonverbale Signale, die wir ohne Face-to-Face einfach nicht geben können. Mhm. Ich meine, wir können natürlich dann auch ein Emoji hinmalen und ein Smiley, ein lachendes und weinendes und was es auch mittlerweile für hunderte von Möglichkeiten gibt. Das können wir alles. Und an der Oberfläche sieht es dann auch so aus, als hätten wir sozusagen da Empathie. Aber das ist eben auch nur an der Oberfläche ähnlich. Und ich glaube, echte Empathie, wo sich Menschen dann auch getragen fühlen können, das geht nicht ohne Face-to-Face.
Also was würden Sie sich wünschen? Wie sollten wir uns verhalten? Was könnten wir besser machen in Zukunft?
Es ist ja nicht so, dass wir gar nicht mehr miteinander reden. Wir reden ja wirklich sehr viel miteinander. Man kann sich vielleicht auch erstmal bewusst machen, was es für ein Geschenk ist, wenn man mit Menschen redet. Dass man das nicht immer grundsätzlich als Zeitverlust oder als nervig ansieht, sondern dass man einfach mal sagt, sich das klar macht, was es für ein Potenzial hat. Das wäre, glaube ich, gut, dass man sich auch noch mal klar macht, wie spannend unterschiedliche Perspektiven sind. Ich habe so das Gefühl, im Moment geht die Entwicklung so dahin, dass jeder nur versucht, seine eigene Perspektive zu benennen. Und dann versuchen wir ganz viele Kategorien aufzumachen und dann fühlen wir uns auch immer sofort beleidigt und dann sind wir immer sofort irgendeine Minderheit oder Mehrheit oder wie auch immer. Und dann ist es immer ganz, ganz schwierig, einen Standpunkt zu relativieren. Das geht irgendwie auch gar nicht. Wie wenn jeder so eine kleine Burg immer verteidigt, ja. Aber einfach mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich mal rausgehe? Was passiert denn, wenn ich mir denn mal einen anderen Menschen wirklich anhöre? Oder was passiert denn mit mir, wenn ich merke, dass mir einer zuhört? Wenn man sich das einfach mal ein bisschen mehr bewusst machen würde. Das wäre schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das sozusagen so ein einschneidendes Erlebnis braucht, um da mal drauf zu kommen. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir auch mit Lernenden, mit Schülern, mit Schülerinnen, mit Studierenden durchaus auch mal so arbeiten können, dass man diese verschiedenen Perspektiven mal aufdeckt und dass man den Wert dieser verschiedenen Perspektiven auch mal betont. Das geht schon.
Margarete Imhof, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern heute ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.